Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Der Herbst lässt grüßen. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Es wird langsam kühler draußen. Aber es gibt viele Pflanzen, die zu dieser Jahreszeit in voller Blütenpracht stehen. Die Herbstblüher. Und jetzt ist die Jahreszeit vieler bunter Früchte. Und natürlich auch die Zeit der farbigen Blätter. Heute in unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, wollen wir diesen Blumen und Früchten in unseren Gärten, Wiesen, Wäldern und Gewächshäusern auf die Spur kommen. Dazu schauen wir uns ein wenig im Botanischen Garten der Universität Ulm um. Denn ganz besonders dort können wir jetzt zur aktuellen Zeit prächtige Herbstblüher bestaunen, aber natürlich nicht nur dort. Vielleicht kommen wir auch in der Streuobstwiese vorbei. Mal sehen. Zu unserem herbstlichen Spaziergang nimmt uns Stefan Brendel mit, den ich sehr herzlich begrüße hier im Radio Free FM Studio.
Ja, hallo.
Stefan, schön, dass du wieder den Weg gefunden hast durch den Ulmer Regen. Macht aber nichts. Du hast trotzdem freudige, bunte Blühsachen mitgebracht. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es sind wahrscheinlich nicht alles Blumen im engeren Sinne. Aber erzähl doch erst mal ein bisschen was über dich selber. Du bist ja an der Uni für den Botanischen Garten zuständig. Wie hast du den Weg dorthin gefunden zu dem Fach und dann an die Uni hier in Ulm?
Genau, also ich bin wissenschaftlich-pädagogischer Angestellter im Botanischen Garten, bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Deswegen bin ich auch wieder im Radio heute hier. Und wie ich dazu kam, also ich habe seit 2018 gebe ich Führungen in den Botanischen Garten und wurde dann selber im Prinzip der Leiter dieses ganzen Führungsteams. Zuvor habe ich ja schon meine Doktorarbeit in Ulm gemacht und auch schon hier studiert. Ich habe Bio studiert, daher kommt natürlich auch das Interesse für Pflanzen und Tiere. Also im Prinzip, ich bin an der ganzen Biologie interessiert und jetzt eben im Botanischen Garten dafür zuständig, dass ich andere motiviere, sich für Biologie zu interessieren.
Das machst du auf verschiedene Arten und Weisen. Da gibt's das grüne Klassenzimmer, es gibt Webinare und es gibt im Moment was ganz Spannendes bei euch. Und zwar sind die Gewächshäuser wieder geöffnet.
Genau, das ist ganz neu, ganz frisch. Deswegen freue ich mich da sehr, dass ich das im Radio erzählen kann. Ich habe auch einige Grüße aus den Gewächshäusern mit dabei, auf die ich nachher eingehen werde. Genau, die Gewächshäuser sind jetzt wieder für Besucher, Besucherinnen geöffnet. Natürlich mit 3G. Insbesondere ist es interessant, weil wir jetzt wieder Führungen machen können zu verschiedenen Themen. Man kann sich also wieder anmelden auf unserer Homepage und die werden auch am Anfang jeden ersten Sonntag wieder für Besucher geöffnet sein, vorerst. Und dann werden wir mal sehen, vielleicht steigern wir dann auch wieder die Anzahl der Tage, die offen sind, je nachdem, wie groß der Andrang ist.
Vielleicht kannst du noch ein paar Stichworte loswerden zum Stichwort grünes Klassenzimmer oder auch natürlich, wie groß ist denn der Botanische Garten? Wo ist der genau für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen?
Der Botanische Garten in Ulm ist sehr groß. Er hat ja 28 Hektar Freifläche. Und er liegt an der Universität Ulm. Er gehört ja auch zur Universität. Das heißt, wer sich in Ulm ein bisschen auskennt, der weiß, dass sich das ganze Eselsberg nach oben zieht. Also vom Lehrer Tal bis im Prinzip, die Gewächshäuser stehen ja oben in der Nähe von der Universität. Wer jetzt von weiter weg kommt, der kann natürlich auch da parken. Wer jetzt von Ulm auskommt, der kann auch mit den Öffentlichen hochfahren. Es gibt sogar eine Haltestelle, Botanischer Garten. Ist ja die höchstgelegenste Haltestelle von Straßenbahnen in Deutschland. Und dort findet man den Botanischen Garten. Und das grüne Klassenzimmer ist natürlich auch im Botanischen Garten. Im Moment ist es so, dass wir das Gebäude des grünen Klassenzimmers nicht nutzen, aber natürlich können wir Umweltbildung machen. Meine Kollegin Martina Walz und ich haben uns verschiedene Themenbereiche, sozusagen, die wir mit Schulklassen bearbeiten können. Das ist zum einen eben Wald, Wiese und Teich, wobei jetzt im Herbst der Wald das interessanteste ein Ökosystem ist, was man sich anschauen kann. Wir können jetzt aber auch zum Beispiel wieder mit den Schulklassen in die Gewächshäuser und da machen wir unterschiedlichste Themen von im Prinzip Grundschule bis hin zur Oberstufe.
Schön. Das heißt, du kannst jetzt aus den Vollen berichten und du hast heute ausnahmsweise mal einen ganzen Eimer mitgebracht. Gut gefüllt und bestückt.
Genau, beim letzten Mal war es eine Vase voll Frühlingsblüher. Heute ist es mal ein Eimer. Einfach aus dem Grund, weil ich auch ganze Zweige sozusagen vom Ahorn abgeschnitten habe. Einfach um zu zeigen, der Herbst ist da, natürlich auch bei uns. Viele von den Bäumen draußen, bei denen werden die Blätter jetzt erst bunt, dann fallen sie ab. Und weil ich einfach ein bisschen Wasser brauchte, damit auch die Pflanzen unserer Gewächshäuser noch grün bei euch ankommen, habe ich heute mal einen Eimer mitgenommen.
Wie kommt denn das, dass die Pflanzen oder halt die Blätter so langsam aber sicher gelb werden? Manche werden ja rot. Was ist da jetzt der Unterschied und was passiert da insgesamt? Stichwort wahrscheinlich Photosynthese.
Stichwort Photosynthese, das ist schon mal ganz richtig. Und zwar eigentlich, muss man sagen, keine Photosynthese mehr. Also was ja passiert ist, dass bei uns in der kalten Jahreszeit die Bäume aufgrund von Trockenstress, weil sie einfach, wenn der Boden friert oder wenn sie nicht mehr so leicht an Wasser kommen, die Blattfläche reduzieren. Das heißt sozusagen, sie lassen die Blätter fallen. Das ist natürlich der Hauptgrund, weil bei uns viele von den Laubbäumen im Winter eben keine Blätter haben. Und bei dem Prozess, dass die Pflanze sich sozusagen entscheidet, im Winter will ich Wasser sparen oder komme nicht so leicht an Wasser, zieht sie aber vorher wichtige Nährstoffe, zum Beispiel aber auch das Chlorophyll, aus den Blättern raus. Das heißt, wirft sie nicht einfach die Blätter ab und verschwendet Ressourcen, sondern sie zieht im Prinzip erstmal die das Chlorophyll zurück, auch andere Stoffe. Und was übrig bleibt, sind dann eben in dem Fall Carotinoide, also andere Farbstoffe, die dann zu diesen Gelb- oder Rotfärbungen führen. Die sind im Prinzip das ganze Jahr schon da, aber werden eben dann von dem Grün überlagert und die lässt man eben mit abfallen. Was die Pflanze zusätzlich noch macht, ist, man kann natürlich, wenn man so Blätter abfallen lässt, auch alle Menge chemische Stoffe, die man nicht mehr braucht, mit abfallen lassen, die dann einfach so ein bisschen auch wie Abfall einfach vom Baum einfach fällen. Also man kann sozusagen man nimmt das Wertvolle zurück und lässt im Prinzip dann die Blattstruktur fallen und kann sich auch so ein bisschen wieder verjüngen. Und der Grund ist natürlich, weil die Laubbäume hier im Winter nicht diese große Blattoberfläche haben wollen.
Solange jetzt kein ganz großer Herbststurm oder gar Frost kommt, bleiben auch die Blätter relativ lange dran an den Bäumen.
Mhm. Ja, die bleiben natürlich immer noch so lange dran. Jetzt bei dem Zweig Ahorn, den ich mitgebracht habe, da sitzen die noch sehr fest dran. Die sind zwar schon bunt gefärbt, also die sind ja hier auch schon so schön rot, aber da ist eben noch so viel, man sieht es schon, also gerade bei den Nerven zum Beispiel ist noch das richtig kräftig grün. Das heißt, da sieht man richtig, wie das Chlorophyll zurückgezogen wird. Und solange die Pflanze eben da noch wertvolle Sachen rausbekommt, bleiben die auch dann. Also eigentlich, wenn die Blätter wirklich fallen und Wind durch einen sozusagen die ganzen Blätter abfallen lässt, dann sind die ja meistens schon richtig braun. Also richtig trocken auch, ne? Da ist dann auch sogar das Wasser einfach draußen. Alles, was eben nützlich ist, wieder zurückgezogen.
Bei manchen Blättern sieht man jetzt so ganz komische Verfärbungen, so kleine Punkte sozusagen, manchmal so gelb oder auch bräunlich. Und das passiert aber auch schon im September, ein bisschen früh für die Jahreszeit. Sind das Krankheiten?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Und zwar, gerade bei der Kastanie zum Beispiel, kann man das ja sehr gut erkennen. Und man spricht hier auch vom verfrühten Herbst, weil die Kastanie manchmal schon viel zu früh, also im August, September, anfängt richtig braun zu werden. Man sieht das jetzt aber auch zum Beispiel bei manchen Ahornarten, habe ich das auch gesehen. Und da gibt es jetzt nämlich unterschiedliche Organismen, die Bäume oder die Blätter befallen. Bei der Kastanie zum Beispiel, da ist es die Miniermotte, wird die genannt. Die ist im Prinzip ein kleiner Schmetterling, sieht auch, wenn man den sieht, eigentlich ganz hübsch aus. Und die legt Eier eben auf die Kastanien und die Larven, welche dann aus den Eiern schlüpfen, die gehen zwischen die beiden, die Oberfläche und die Oberseite und Unterseite von dem Blatt, also unter die Epidermis und essen im Prinzip alles Blattgrün von innen aus und dadurch sieht es dann aus wie eben am Anfang wie so ein Fleck und wenn es dann eben größer wird, dann stirbt eben das oder wird das ganze Blatt braun und deswegen bei den Kastanien spricht man auch von einem verfrühten Herbst. Und das kann man eben da erkennen. Bei den Ahorn, wenn man das manchmal sieht, dann sind es auch Pilze, manchmal Pilzbefall, also unterschiedliche Parasiten, die das dann so verfrüht zu einer Herbstfärbung führen.
Das ist ja so eine Art Globalisierung in der Pflanzenwelt, aber nicht immer zum Guten. Gibt es da keine natürlichen Feinde für solche Eindringlinge?
Sehr gut. Also besser hätte ich es nicht klären können. Und zwar bei der Kastanie ist es so, also die Kastanie ist auch an sich als Baum nicht heimisch in Mitteleuropa. Das heißt, die kam zu uns als einen Parkbaum oder sozusagen und wird deswegen auch viel in Parks angebaut. Die stammt ursprünglich eigentlich aus dem Gebiet um Griechenland zum Beispiel oder genau in dem am Balkan. Dort kommt die ursprünglich in den Wäldern eben vor. Und die kam eben nach Mitteleuropa eingeschleppt, im Prinzip als eine Zierpflanze. Und lokal vor Ort, wo die Kastanie eigentlich vorkommt, da gibt es natürlich diese Meniermotte auch. Da wurde die ja zum Beispiel zum ersten Mal auch entdeckt und gefunden. Und die lebt dort aber im Gleichgewicht, weil halt eben Vögel, die dort in dem Wald zum Beispiel vorkommen oder andere Insekten, die kennen diesen Schmetterling schon und die picken den natürlich sozusagen von den Kastanien vor Ort eben ab. Aber hier bei uns, wo die Kastanie eben schon mal neu ist und dann später auch dieser Schmetterling zu uns kam, da gibt's eben zum einen keine Prädatoren, also keine Fressfeinde wie zum Beispiel Vögel. Zum anderen kann es aber auch sein, dass ein Parasit, welcher eigentlich wieder diese Motte befallen würde, hier nicht da ist. Und man spricht hier von sozusagen diese Larve oder von diesem Schmetterling ist hier keinem Druck ausgesetzt, also keinem Parasitierungsdruck oder keinem Fraßdruck. Und dann kann die sich eben so weit verbreiten und befällt hier eben so stark diese Kastanienbäume, dass die eben zu so einem verfrühten Herbst zum Beispiel führen. Und die Globalisierung ist hier eben sozusagen, wenn man so will, in der Pflanzenwelt. Wir transportieren natürlich ganz viele Pflanzen von A nach B. Wir sind ja als Mensch wahnsinnig globalisiert und vieles bringen wir eben als Zierpflanzen zum Beispiel mit. Anderes hat man aber auch zum Beispiel in botanischen Garten gepflanzt und ist dann ausgebüxt, kann aber auch aus Privatgärten ausbüchsen. Also diese ganzen neuen Wilden kann man sich auch bei uns im botanischen Garten viel ansehen. Wir haben eben eine aktuell laufende Ausstellung, die eben Globalisierung in der Pflanzenwelt heißt. Man spricht hier sozusagen von diesen Neophyten, den neuen Pflanzen. Die Kastanie wäre eine davon und in dem Fall ist eben der Schädling mitgekommen und hat hier keine Feinde.
Der kann sich ungehindert ausbreiten. Wird er das weiter tun oder wird man irgendwie einen Weg finden, ihn einzubremsen?
Ich glaube, also man versucht schon bei den Kastanien zum Beispiel durch Verbrennen der Blätter, aber das ist total komplex, weil diese Larven können sich auch verpuppen und die gehen dann in den Boden rein und können dann eben in so einem Puppenstadion überleben. Also ich glaube, menschliches Handeln ist hier total schwer. Ich schätze mal, was passieren wird, ist, dass irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt wird ein Vogel vielleicht auf den Geschmack kommen und wird dann sozusagen sich hier diese Larven abpicken. Meisen zum Beispiel könnten das sein. Und dann könnte auch hier diese Miniermotte wieder ein bisschen eingedämmt werden in ihrer Verbreitung. Kann aber auch sein, dass ein Parasit kommt, der dann hier auf diese Miniermotte eben auch zurückhält. Oder aber es kommt dazu, dass eben wir die Kastanien also so nicht mehr haben werden, auch mit wenn jetzt der Klimawandel hinzukommt zum Beispiel. Es gibt ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Ulmen. Die Ulmen haben das schon durchlaufen. Da war es in dem Fall ein Pilz, was zu einem massiven Ulmensterben geführt hat. Gibt ja auch ein anderes Beispiel von dem Pilz, zum Beispiel die Eschen. Alle Eschen werden gerade von einem Pilz befallen, der führt zu einem Eschentriebsterben, heißt es. Auch der Pilz kam aus, in dem Fall beide Pilze kamen im Prinzip aus dem asiatischen Bereich zu uns und da sind eben die Populationen hier in Mitteleuropa eingebrochen von jetzt zum Beispiel den Ulmen schon früher und es wird den Eschen auch so gehen und was man dann bekommt, ist eben, dass die Population sich auf einem niedrigen Niveau einpendelt und dann eben die nicht mehr so häufig eben zu sehen sind.
Sterben dann Bäume irgendwann aus oder bleiben sie auf dem niedrigen Niveau erhalten für uns?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt immer in einer Population einzelne Individuen, die irgendwie eine Resistenz haben. Also sei es gegen eine Resistenz gegen einen Pilz oder irgendeine Chemikalie, die dann die Larve zum Beispiel von der Miniermotte nicht mag. Und deswegen ist ja diese Vielfalt in der Population so wichtig oder auch sozusagen ein großer Bestand, sodass dann immer dass dann wieder sozusagen sich aus paar Individuen, die eben so eine Resistenz haben, überleben können. Also ich glaube nicht, dass es zu einem vollkommenen Aussterben kommt, jetzt allein wegen einem Parasit oder wegen einem Pilz. Aber in Kombination natürlich jetzt mit dem Klimawandel oder auch mit unserem massiven Eingriff der Landnutzung kann es natürlich schon vorkommen, dass dann auch die Restpopulationen irgendwie zum Aussterben führen.
Und Stefan, gell, da lebt's doch richtig bei euch. Da wird nicht museumsmäßig ausgestellt, oder?
Nee, bei uns sozusagen, wir haben natürlich eine Sammlung von Pflanzen. Viele von denen wachsen auch. Deswegen ist ja immer auch Leben drin. Natürlich wird auch manchmal einer abgeschnitten, einfach weil er zu groß wird. Aber die in Museum sind wir jetzt nicht. Wir haben ja keine toten Exemplare, sondern wir kultivieren natürlich auch die Pflanzen.
Und wenn ich jetzt von hier aus Richtung Eimer schaue, den du mitgebracht hast mit frisch gepflückten Pflanzen aus dem Botanischen Garten hier in Ulm, dann sieht's da so ein bisschen in der Mitte lila aus und rechts und links ganz gelb. Was hast du jetzt da konkret dabei?
Genau, passend eben zu der Ausstellung, die wir bei uns im Garten dieses Jahr und nächstes Jahr zeigen, habe ich jetzt hier ein paar spätblühende Neophyten mitgebracht. Neophyten sind eben Pflanzen, die neu für den Standort sind. Und zwar als Standort würde ich jetzt hier einfach mal Deutschland oder Baden-Württemberg beziehungsweise Mitteleuropa eben sehen. Also es ist immer auch eine geografische Definition. Und die Pflanzen, die ich jetzt mitgebracht habe, die zum einen bei uns im Botanischen Garten, aber zum anderen auch hier wirklich an den Straßenrändern überall wachsen, sind jetzt lauter Pflanzen, die stammen eigentlich von anderen Teilen der Welt und werden jetzt aber hier heimisch. Und da sieht man eben schon, dass man das unterscheiden kann. Also prinzipiell werden die alle mal als Neophyten, also als neue Wilde eben bezeichnen. Aber nicht jeder von denen wird dann wild hier oder wird invasiv. Und da habe ich jetzt mal einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Pflanzen eben mitgebracht. Du hast gerade schon gesagt, sozusagen von gelb bis lila. Manche sind auch zum Beispiel grün. Und die würde ich jetzt mal einfach im Einzelnen durchgehen. Und als erstes nehme ich erstmal eins, die sieht ja eigentlich relativ unscheinbar aus. Und zwar ist das einfach hier nur ein Ast, den ich abgeschnitten habe und mitgebracht habe. Man sieht das schon hier, das hat fiedrige Blätter, grüne Fiederblätter. Die sind jetzt auch noch nicht gelb. Was aber auffällt ist an der Pflanze, also das ist ja ein Baum, da habe ich jetzt einen Ast mitgebracht, da sind so richtig lange Dornen dran und das ist eigentlich unüblich für Bäume bei uns in unseren Wäldern. Was ich hier mitgebracht habe, ist jetzt eben hier einen Trieb von der Robinie. Die Robinie, die blüht prächtig, so im Mai, Juni. Aber jetzt man sieht dann im Herbst irgendwann auch noch die Schoten. Die sind jetzt hier aber an dem Ast nicht mehr dran. Und das ist eben jetzt ein Baum, der wird bei uns heimisch. Also der wächst auch bei uns im Botanischen Garten, überall an den Waldrändern. Und der stammt aber ursprünglich aus Nordamerika und hat sich sozusagen eingebürgert. Und die Robinie macht auch ein Problem auf zum Beispiel Magerstandorten. Dort dominiert die dann einfach. Und weil die Robinie, ähnlich wie andere von diesen Schmetterlingsblütlern, es schaffen, Luftstickstoff zu fixieren und sich selbst zu düngen, können die dann dadurch ganze Standorte ändern, weil ein magerer Standort, wie wir zum Beispiel den auf den Magerrasen haben, dann, sobald die Robinie drin ist, eben an der Stelle lokal gedüngt wird und dann auch eben verändert. Da sieht man also diese invasiven Pflanzen, die können auch für heimische Pflanzen eben eine Gefahr darstellen.
Aber man kann es doch nutzen, dass man hinterher dann die wegmacht, die Robinie, und Starkzehrer einpflanzt wie Kohl oder so. Grins.
Ach. Ich glaube, das Wichtigste bei der Bekämpfung von Neophyten, was schon sehr, sehr schwierig ist, ist wirklich das Rausmachen. Und das ist aber teilweise richtig intensiv. Es gibt zum Beispiel andere Pflanzen, die ich jetzt nicht dabei habe, auch wieder die Knöterichgewächse sozusagen, Staudenknöterich zum Beispiel, oder auch bei dem Springkraut, das sind auch ganz bekannte von diesen Neophyten. Da ist einfach sozusagen das Entfernen so kompliziert, weil immer Bruchstücke schon reichen, dass die Pflanze so wieder anwurzelt oder eben sich ganz leicht über Samen verbreitet. Also diese Entfernung oder dann auch noch eine andere Pflanze einbringen, das ist immer eigentlich ein bisschen schwierig, wenn der Mensch wieder gut machen will. Aber ist auch kostenintensiv. Also da werden im Land Baden-Württemberg oder auch in Deutschland einiges Geld ausgegeben und auch weltweit.
Also das mit dem Limonade machen aus der Zitrone in dem Fall nicht ganz so erfolgsversprechend. Apropos Gelb, da gibt es ja auch dieses Jakobskreuzkraut, höchst giftig. Und wo kommt denn das her und wie erkennt man das und was soll man damit machen?
Also das Jakobskreuzkraut ist auch ein Korbblütler. Den habe ich zwar jetzt hier nicht mit dabei, sondern ich habe hier sozusagen so ein ähnlich aussehendes, das schmalblättrige Greiskraut. Das Jakobskreuzkraut, das ist, soweit ich mich erinnere, das ist sogar hier, heimisch. Das breitet sich jetzt nur stärker aus. Und es ist deswegen, hat das sozusagen jeder im Kopf, weil das giftig ist. Jetzt nicht gerade sozusagen für uns, aber insbesondere für irgendwelche Pflanzenfresser ist das giftig. Pferde zum Beispiel oder Schafe. Und die, in dem Fall ist es so, dass hier eine heimische Pflanze sozusagen einfach sich weiter ausbreiten kann, weil die Klimabedingungen besser werden jetzt für diese Pflanze. Deswegen sozusagen ist das im Prinzip eine heimische Pflanze, die aber invasiv wirkt, weil die eben sozusagen diesen schädlichen Effekt hat. Bei den anderen Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel hier diesem schmalbrettigen Kreiskraut, was ich jetzt hier mitgebracht habe, wenn man hier in der Stadt rumläuft, wächst es wirklich aus allen Ritzen, also sieht man das rauswachsen, oder auch aus Ruderalflächen zum Beispiel. Das heißt, das bezeichnen wir Biologen immer so, Brachflächen sind oder wo ein Haus abgebrochen ist und wo dann einfach so eine Zeit lang irgendwie nur Kies, Schotter oder sowas liegt oder ein alter Parkplatz, da diesen Standort lieben zum Beispiel diese Pflanzen. Und das kam jetzt in dem Fall aus Nordamerika und man konnte bei der Pflanze so richtig sehen, wie das zum Beispiel vom Hafen, also vom Norden Deutschlands, immer weiter über die Autobahnen Richtung Süden kommt. Also sie nutzen dann auch sozusagen das menschliche Habitat, um dann eben weiterzuwandeln. Gerade weil Stadt oder so Straßenflächen häufig auch wärmer sind. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel bei diesem schmalblättrigen Kreiskraut der Fall. Also wer in Ulm heute rumläuft und eine gelb blühende Pflanze sieht mit ganz schmalen Blättern, der wird dann auch diesen Nordamerikaner eben erkennen. Das schmalbrettige Kreiskraut.
Ist dieses schmalblätterige Kreiskraut auch schädlich oder giftig oder ist das okay für uns?
Das ist eine gute Frage. Essen würde ich es nicht. Ob es jetzt giftig ist, also das weiß ich nicht. Ich glaube, bei diesem Jakobskreuzkraut ist ja so, dass das wirklich eben Pflanzenfresser vergiftet. Ich habe das jetzt nicht so oft in Wiesen gesehen. Also ich sehe das wirklich immer an so Standorten, wo jetzt nicht gerade Schafe oder Kühe weiden. Deswegen, ich glaube, das macht jetzt hier mal keine Gefahr. Aber das müsste ich nochmal recherchieren. Wir würden es aber nicht essen, deswegen glaube ich, ist es nicht giftig.
Wie kann ich denn das Jakobskreuzkraut als solches erkennen? Und wie gesagt, das würde mich interessieren, muss das in die Mülltonne und eventuell mit Handschuhen oder wie macht man das?
Mhm. Also die wichtig ist natürlich, dass man da in der Artenbestimmung besser wird. Also man kann natürlich sozusagen das mit Büchern machen, man kann es auch mit Apps machen. Das wirkt im Prinzip. Also das ist eine gar nicht so einfache Gruppe, weil viele von diesen gelb blühenden Asteraceen, die haben natürlich diese klassische Korbblütlerblüte, also innen ganz viele Röhrenblüten und außen diesen Zungenblüten. Bei dem Kreuzkraut weiß ich, dass das immer noch relativ hoch wächst im Vergleich sozusagen zu anderen Pflanzen in der Wiese. Und die Blätter von dem sind eher so wie krause Löwenzahnblätter, würde ich es jetzt bezeichnen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sozusagen da Handschuhe anziehen muss. Ich habe das dieses Jahr auch schon angefasst, hatte jetzt keine irgendwie Verbrennungen oder sowas. Ich denke, derjenige, der sozusagen Tiere auf der Weide hat, der da auch sozusagen dann ein Problem hat, der muss eben gucken, wie er den Bestand wieder rausbekommt. Aber ich selber habe jetzt noch nie in so einer Bekämpfung mitgemacht, deswegen das weiß ich im Prinzip gar nicht so ganz genau.
Also auf jeden Fall nicht die Dinger auf den Kompost legen, sondern dann schon
sich's aus.
Eher so Richtung Verbrennen oder Mülltonne, damit sie aus dem Verkehr gezogen werden.
Das Problem bei den Korbblütlern ist, dass die ganz viele Samen produzieren. Das kennt man früh im Jahr vom Löwenzahn zum Beispiel. Das sind ja so ganz viele Flugsamen. Aber auch die ganzen Disteln machen das ja. Und deswegen sozusagen ist das schon das Problem bei denen, wenn die eben zur Fruchtreife kommen, dann hat man die im Prinzip überall, weil viele von denen auch vom Wind verbreitet werden.
Gefährlich. Na gut, wir wissen es. Wir haben sozusagen den Finger in die Wunde gelegt und sind da jetzt ein bisschen hellhörig geworden. Gehen wir doch mal auf die andere gelbe Seite. Das sieht richtig schön aus und hat so einen herbstlichen Touch. Diese grün-gelbe Mischung ist einfach wohl anzusehen.
Genau, das ist eine Pflanze, die macht gerade auch Riesenbestände. Also wenn man zum Beispiel mit dem Zug fährt, dann kann man entlang Bahnlinien das einfach in massigen Beständen sehen. Man sieht es aber auch an der Autobahn oder man sieht es auch hier immer wieder an Straßenrändern. Und zwar sind es verschiedene Goldruten und die ich hier mitgebracht habe, ist die kanadische Goldrute und die sind angepflanzt worden, auch als Zierpflanzen vor ungefähr so 150, 200 Jahren und weil die eben auch eine Bienenweide sind, also viele Bienen gehen dann auch da auch dran, also auch die Imker hatten da sozusagen ihr Vergnügen dran, aber diese steckt auch schon im Namen drin, also diese kommt aus Nordamerika eben, sozusagen aus Kanada. Und die sieht man eben jetzt sehr kräftig blühen. Das ist auch ein Korbblütler, ähnlich wie dieses Greiskraut oder auch ähnlich sozusagen wie vorher, über das wir geredet haben. Genau, und verbreitet sich auch über so kleine Samen. Also das sieht man, ich habe auch ein verblühtes hier schon mit dabei. Und das fühlt sich wunderbar heimisch bei uns, breitet sich immer weiter aus. Und gerade eben auch an so warme Standorte oder in der Nähe von Straßen zum Beispiel. Die kanadische Goldrute, wer mal die Augen aufmacht, der sieht die nicht nur in Gärten, sondern wirklich auch immer weiter wild sich ausbreiten.
Die werden aber auch relativ hoch, oder?
Ja, wahnsinnig hoch. Also es gibt zwei Arten von diesen Goldruten und die, also manchmal ist die deutliche Kopf größer, manchmal sogar zwei Köpfe größer als ich, also fast 2 Meter, ja. Die wären richtig groß und vor allen Dingen Massenbestand, ne? Das heißt sozusagen, die stehen so dicht, da kann einfach nichts anderes mehr wachsen und so hoch und dann haben die auch noch so einen, können sich so leicht verbreiten mit so viel Samen, also die haben da wirklich einen Vorteil.
Aber bei denen haben wir dann auch den Vorteil, dass die Insekten, die Bienen, das mögen, oder?
Es gibt immer alles, was für was Gutes, Gutes ist auch für was Schlechtes. Also immer sozusagen, man kann es immer nicht nur von einer Seite sehen. In dem Fall, wenn jetzt diese Blüten viel Nektar sozusagen anbieten, dann ist das insbesondere für die Honigbiene natürlich attraktiv. Es wird auch der ein oder andere Insekt, lokale Insekt rangehen. Also man sieht hier sozusagen, da ist der positive Effekt, dass man eben hier eine Pflanze ist, die sozusagen Nektar liefert. Aber der Nachteil ist, wenn die eben dann in einem Massenbestand heimische Ökosysteme eben verändert, da hat man sozusagen, wäre in dem Fall hier jetzt ein Nachteil. Und man muss aber gerade auch hinsichtlich des Klimawandels sich überlegen, ob dieser, also wir brauchen ja neue Pflanzen. Wenn sich das Klima ändert, müssen sich ja auch die Pflanzen ändern. Und deswegen, das ist natürlich ein Konflikt hier zwischen, wie gut oder schlecht sind solche neuen Pflanzen. Und wir brauchen auch irgendwann neue Bäume für den Wald oder wir brauchen neue Pflanzen für unseren Vorgarten. Und nur es zeigt sich im Prinzip, dass immer da, wo der Mensch versucht, dann einzugreifen und da über Kontinente hinweg Pflanzen oder Tiere eben verbreitet, dass das nicht immer direkt begreifbar ist, wie sich diese Pflanze dann ins neue Ökosystem einlebt, ne? Ob sie dominant wird oder ob sie sich gar nicht durchsetzen kann, ob sie irgendwelche Schädlinge mitbringt. Also das ist einfach viel zu komplex, um dass man das im Voraus schon verstehen kann.
Aber gibt es da wenigstens irgendwie Forschungen zu dem Thema, dass man sich da ein bisschen eindenkt und sagt, okay, das ist gut, jenes hat überwiegend negative Auswirkungen?
Mhm. Also es gibt natürlich so eine ganze, also über diese Neophyten oder diese Neozoen, diese insgesamt als Neobiota bezeichneten neuen Wilden, da gibt es einige Forschungen, also jetzt zwar nicht direkt in Ulm zu den Pflanzen, aber da gibt es auch in Deutschland einige Forscher, die daran eben sozusagen forschen, auch in der Schweiz zum Beispiel. Man schaut sich meistens immer an, wenn dann schon eine Pflanze da ist, wie invasiv ist die? Ne? Es gibt auch so in vielen, in den einzelnen Bundesländern werden ja auch einzelne von den Pflanzen eben gezielt bekämpft. Also es gibt dann auch wie so eine Liste von eigentlich verbotenen Arten, die man gar nicht kultivieren sollte. Einfach weil die so stark invasiv sind. Man kennt es zum Beispiel auch von Tieren. Also gerade im Süßwasser gibt es unheimlich viele Organismen, die kamen, also am besten Beispiel zum Beispiel auch der amerikanische Flusskrebs, aber gibt auch kleine Muschelarten. Also die kamen dann einfach in unsere Gewässer und haben eben dann heimische Arten eben unterdrückt und sind jetzt, man hat ein ganz anderes Ökosystem in der Hinsicht. Ne? Und die, also da gibt es unheimlich viele Forschungen, jetzt nicht nur zu Pflanzen, sondern auch zu Tieren. Und aber meistens immer dann, wenn es schon zu spät ist. Ne? Der beste Beispiel, das beste Kontinent ist meistens immer Australien oder Neuseeland. Das fällt mir immer sofort ein. Da hat der Mensch auch immer wieder Tiere hingebracht und dann immer wieder andere Tiere hingebracht, um dann wieder der Tiere Herr zu werden. Also als Beispiel, man hat ein Kaninchen nach Australien gebracht, einfach weil man es wildern wollte. Das hat sich dann so massiv vermehrt, dass man irgendwann auf die Idee gekommen ist, Katzen mitzubringen oder Frettchen auszusetzen oder Füchse. Wer Australien kennt, der weiß zum Beispiel, dass da auch ja ganz viele andere Beuteltiere sind, die jetzt sozusagen gar nicht so schnell weglaufen können vor diesen ganzen Räubern. Und letztendlich kam es dann zu einer Riesenvermehrung von diesen Frettchen oder von den Katzen und dann hat man wieder das nächste Problem. Ne? Und dann hat man ein Virus ausgesetzt zum Beispiel, um auch wieder diese Kaninchen sozusagen einzudämmen. Und also das geht meistens immer nicht so ganz gut. Und deswegen diese Versuche sozusagen ist gar nicht so einfach.
Du hast die Liste der verbotenen Arten erwähnt. Das heißt, die Forschung wird dann auch umgesetzt im Wege dieser Liste. Wer bringt diese Liste raus? Wer pflegt die Pflanzen da ein?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also es wird natürlich vom Umweltministerium in Deutschland und vom BFN koordiniert. Also ich habe hier auch in unserer Ausstellung, haben wir auch diese Liste drin. Da sind einige eben für deutschlandweit eben sozusagen gelistet, welche im Prinzip nicht mehr kultiviert werden dürfen. Ich weiß zum Beispiel direkt aus dem Stegreif, dass hier ist die verbotene Pflanzenliste. Also das zum Beispiel die Wasserhyazinthe, das ist eine ganz hübsch blühende Wasserpflanze, dass die nicht mehr erlaubt ist, dass man die kultivieren kann. Und die hatten wir eben auch vor im Botanischen Garten. Aber da gibt's auch andere dazu, also welche man zum Beispiel nicht mehr anpflanzen soll, ist der Götterbaum, ist hier zum Beispiel auf der Liste. Oder verschiedene Gräser. Hier ist es sind ganz viele immer so Wasserpflanzen. Der Riesenbärenklau, der ist bekannt. Zum Beispiel der Riesenbärenklau, der ist auch so phototoxisch. Das sind eben Pflanzen, die zum einen invasiv sind, aber zum anderen eben auch irgendwie immer eine schädliche Wirkung auf uns oder auf Ökosysteme haben. Und die stehen dann auf dieser Liste.
Du hast welche Quelle jetzt benutzt, um da reinzuschauen in die Liste?
Ich habe die Ausstellungsbroschüre zu den neuen Wilden, Globalisierung in der Pflanzenwelt, habe ich jetzt dann gerade aufgeschlagen, währenddessen ich geredet habe. Die gibt's auch passend zu unserer Ausstellung bei uns zu kaufen, kostet 6 €. Die Ausstellung wird im Prinzip im ganzen Verband der Botanischen Gärten gezeigt. Das heißt nicht nur in Ulm, sondern man kann die zum Beispiel auch in Tübingen sehen oder in vielen verschiedenen Botanischen Gärten eben in Deutschland. Und überall ist auch die Broschüre natürlich zu erhalten. Aber wir haben auch noch einige Exemplare, die man, wenn man bei uns eine Führung macht, eben kaufen kann. Alles zum Thema neue Wilde.
Wir waren jetzt mit den Pflanzen gerade in Kanada und wenn ich Kanada sehe, dann sehe ich hier auch das Ahorn, das ist ja auch in der Flagge drin. Das Ahorn, das jetzt eben auch die vorhin schon beschriebenen schönen Farben hat, von grün über gelb zu rot. Was weißt du über das Ahorn? Wie heimisch ist denn das bei uns?
Also wir haben zwei Ahornarten, die natürlich auch bei uns heimisch sind. Das sind drei sind auch sehr häufig zu sehen. Also der Bergahorn, der Spitzahorn und auch eben der Feldahorn. Also die Ahorne als Gruppe, die werden auch, also die Gattung heißt Azer, die ist eben auch bei uns heimisch. Aber es gibt eben bei den Ahornen auch viele nordamerikanische Arten. Und deswegen gerade dieser Indian Summer oder sowas, von dem ja auch immer geredet wird, oder dass Kanada eben dieses Blatt im Wappen hat. Das liegt eben daran, weil die auch dort vorkommende Ahornarten haben. Es gibt ja aber auch viele Ahornarten, zum Beispiel im Asiatischen. Deswegen in vielen von solchen japanischen Gärten findet man immer so Zierahorne, die jetzt auch ganz bunt werden. Genau, also weltweit oder in den temperaten Gebieten eben verbreitet und deswegen auch in Kanada im Wappen. Und klassisch ist dieser Indian Summer zum Beispiel.
Was tut der Baum bei uns Gutes, der Ahornbaum?
Was macht er bei uns Gutes? Also der ist natürlich einfach nur ein Baum unserer Flora. Was macht der Gutes? Ja, der blüht natürlich auch stark. Deswegen der ist relativ früh. Ja. Nee, diese Frage kann ich gar nicht so einfach beantworten. Der ist natürlich sozusagen für jeden, der die Blätter sammelt, ist das natürlich im Herbst eine wahnsinnige Freude. Aber was den jetzt zum Beispiel besser macht als eine Buche oder was den besser macht als eine Eiche, kann ich gar nicht sagen. Er ist einfach, die ganzen Ahornarten sind einfach Bestandteil unserer Wälder. Aber was den jetzt besser macht als die anderen, das wüsste ich gar nicht.
Also er ist auf jeden Fall gut fürs Äuglein. Insbesondere um die jetzige Jahreszeit. Ja, wenn es jetzt so ein bisschen dunkler draußen wird, das hatte ich ja eingangs der Sendung schon gesagt, die Tage werden kürzer, die Nächte länger, es wird auch vom Wetter her ein bisschen uselig, regnet mehr, nebelig wird es auch. Da bist du vielleicht dann eher im Gewächshaus unterwegs als in der freien Wildbahn, oder?
Also ich sowieso. Ich konnte als auch während der ganzen Corona-Zeit auch im Gewächshaus wieder durchschlendern und die Wärme genießen, natürlich auch die vielen verschiedenen Pflanzen und Blüten und Früchte, die man alle da sehen kann. Aber was mich riesig freut, ist, auch unsere Gewächshäuser sind jetzt wieder für Besucher zugänglich. Das heißt, man kann jetzt wieder in Führungen buchen zu verschiedenen Themen und man kann auch wieder im Sonntags die Gewächshäuser besuchen. Wir haben auch in den Teilen neu gestaltet und das ist ja gerade bei dem Wetter, wenn es draußen kalt wird, ist dieses Regenwaldklima auch schön, um sich aufzuwärmen. Da muss man gar nicht in die Sauna gehen, sondern einfach, wenn man da eine Stunde bei uns in den Gewächshäusern läuft und dann vielleicht auch noch die Nebelanlage befeuchtet, dann hat man es auch schön warm. Also man sollte definitiv seine Jacke ausziehen, sonst wird es sogar zu warm.
Das ist ja Wellness. Ich hoffe, ihr müsst da jetzt nicht Vergnügungssteuer zahlen für das, was ihr alles anbietet im Gewächshaus. Und man kann ja auch bei euch sogar abends rein und mal mit der Taschenlampe sich irgendwas zeigen lassen. Wie sieht das genau aus? Wie funktioniert das?
Genau, wir haben jetzt... Wir haben diese Taschenlampenführung in den Gewächshäusern ja schon früher immer gehabt. Die ist natürlich gerade für Kinder und Jugendliche unheimlich spannend. Es wird ja schon sehr viel dunkel, deswegen beginnen diese Taschenlampenführungen meistens um 18 Uhr. Und wir haben natürlich auch einige so Spotlights an. Es ist jetzt nicht ganz dunkel in unseren Gewächshäusern. Aber das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, wenn ich mit einer Taschenlampe da reingehe in diese Häuser, weil man sieht nachts im Prinzip die Gläser nicht. Dadurch wirkt das Ganze viel größer. Man hat ja sozusagen nur den Schein der Taschenlampe, der dann immer auf die Blätter fällt oder auf die verschiedenen Blüten fällt und sieht eben sozusagen dann auch das Spiel von Licht und Schatten, weil ja auch viele Taschenlampen gegeneinander immer leuchten. Also macht eine ganz tolle Atmosphäre und auch das ist jetzt wieder bei uns buchbar, insbesondere eben attraktiv für Kinder und Jugendliche, die Taschenlampenführungen in den Gewächshäusern. Aber haben wir uns auch in der Pandemie eben ausgedacht, wir haben auch Taschenlampenführungen draußen. Es ist natürlich kalt und kann natürlich auch regnerisch und uselig ein bisschen sein. Aber auch die kann man buchen, weil in der Zeit, wo man jetzt in die Gewächshäuser nicht konnte, hatten wir gedacht, wir können auch Taschenlampenführungen draußen machen und haben dann sowas Ähnliches wie eine Night Cache erstellt. Das heißt sozusagen, wenn man dann durch unseren botanischen Garten, unser Gelände ist 28 Hektar groß, wenn man da läuft und es wird dann so richtig dunkel und man schaltet die Taschenlampen an, dann haben wir lauter so funkelnde Sterne und lauter so funkelnde Klebebänder angebracht. Das heißt, wir orientieren uns dann nur an den reflektierenden Sternchen und an diesen funkelnden Punkten. Also wer schon mal einen Night Cache, das ist ja eine Night Geocache mitgemacht hat, der kennt es vielleicht, ist unheimlich zu empfehlen. Wir haben uns das als eine Alternative ausgedacht zu diesen Taschenlampenführungen in den Gewächshäusern. Und die Kinder und Jugendlichen, die letztes Jahr bei uns waren, denen hat es richtig Spaß gemacht. Die wollten im Prinzip gar nicht mehr aus unserem Garten raus, aber natürlich müssen wir irgendwann dann auch aufhören mit der Führung.
So ganz am Anfang habe ich auch an die Früchte gedacht, denn der Herbst ist ja Erntezeit. Was ist denn in Sachen Früchten zurzeit ganz toll und wild und bunt? Du hast zum Beispiel hier ein Glas mitgebracht, da riecht's nach Vanille, wenn man das aufmacht. Und wenn man reinguckt, sind da tatsächlich Vanilleschoten drin.
Ja, und zwar das ist tatsächlich unabhängig der Jahreszeit. Also in den Gewächshäusern haben wir ja Pflanzen, welche in den immer feuchten Tropen und immer warmen Tropen leben eigentlich vorkommen und bei uns eben im Gewächshaus. Deswegen ist es gar nicht so jahreszeitlich gebunden. Und trotzdem habe ich einige Früchte dabei, die jetzt bei uns gerade eben, wo die Pflanzen eben Früchte tragen. Zum Beispiel habe ich so eine grüne Vanilleschote dabei, frisch geerntet. Und die Vanille ist eine Orchidee, die bei uns als Liane in den Gewächshäusern wächst. Und die hat bei uns jedes Jahr ganz viele Blüten. Richtige Orchideenblüten, so gelblich sehen die aus. Und jetzt aber sind die Schoten dann schon grün. Wenn die irgendwann runterfallen und dann von unseren Gärtnern aufgehoben werden, wenn die eine Weile auf dem Boden liegen und dann auf die Heizung gelegt werden. Und da haben wir eben auch dann unsere in Ulm angebaute Vanilleschoten. Auch die kann man bestaunen, zum einen an der Pflanze, aber es liegen auch immer ein paar Schoten auf der Heizung. Also man kann auch an denen riechen. Und die riechen, wie man Vanille aus dem Laden eigentlich kennt. Aber das ist jetzt im Prinzip nicht lange gesammelt. Also das Glas, was ich hier dabei habe, ist ja so ein Honigglas, wo einige von diesen Vanillestangen drin sind. Also im Laden müsste ich jetzt hier ganz schön was liegen lassen, um so viele Stangen im Prinzip zu kaufen. Bei uns wachsen die einfach auch sehr gut in dem Gewächshaus. Ich habe aber noch andere Früchte dabei.
Interessant ist ja, dass die grüne Schote gar nicht nach Vanille riecht. Nee. Kannst du das mal noch ein bisschen erklären, wie sich dieser Geruch und natürlich auch Geschmack, Stichwort, ja, braucht man ja auch fürs Backen und so, Weihnachtsbäckerei, keine Ahnung, wie sich der entwickelt, dieser Duft und dieser Geschmack?
Mhm. Also das ist richtig, die grüne Schote riecht im Prinzip erstmal noch nicht. Die wächst ja auch immer erst noch weiter. Und in dem Herstellungsprozess von der Vanille, wie wir die eben auch als Gewürz brauchen, geht man da so vor. Heutzutage wird die Vanille auf großen Plantagen in Madagaskar angebaut. Ursprünglich kommt die aber eigentlich aus Mittelamerika. Und der Prozess erfolgt einfach folgendermaßen. Man erntet diese reifen Schoten, also diese grünen reifen Schoten. Und man spricht hier von Fermentation. Also man lässt die erst fermentieren. Das ist ein Prozess von Bakterien und Pilzen. Also im Prinzip kann man das, man würde jetzt nicht sagen, man lässt das vergammeln oder sowas, aber man müsste das ein bisschen so wie, lass uns sagen, das mal reifen lassen. Und dann sind auch immer wieder Trocknungsschritte mit drin. Also es wird natürlich in Madagaskar auf Plantagen gemacht, indem man es in die Sonne legt. Da ist ja ziemlich heiß. Man kann das natürlich auch wie bei uns einfach auf der Heizung trocknen. Und in der Kombination, dass das eben, wenn man so will, einfach so reift, in diesem Fermentationsprozess, dazu kommt es eben dann zu den Ausbildungen von dem Geruch. Und die Pünktchen, die wir eigentlich sozusagen nutzen, um das ins Eis oder sozusagen in die Bäckerei, ins Weihnachtsgebäck einzuarbeiten, das sind die Samen, also diese Vanilleschote, die dient ja eigentlich dieser Orchidee dazu, dass die sich verbreitet. Und deswegen, wenn man auch so eine Vanilleschote aufmacht, dann sieht man eigentlich diese ganzen vielen kleinen schwarzen Punkte. Und die, das sind ja eigentlich diese Samen von der Orchidee. Und mit der würde die sich ja weiter verbreiten einfach. Und wir nutzen eben das als Gewürz.
Ist aber schwierig, das zu Hause anzubauen, oder?
Ich glaube, zu Hause, ich weiß nicht, ob das klappen würde. Ich glaube, wir haben ja wirklich in dem Tiefland-Regenwaldhaus konstant warm, feuchte Bedingungen und das ganze Jahr über. Ich glaube, wenn man das zu Hause macht, dann hat man auch Schimmel an den Wänden. Und das ist, glaube ich, zu Hause, die Kombination kriegt man nicht hin. Also da bräuchte man wirklich wie ein kleines Gewächshaus. Sonst kann man dieses tropische Klima zu Hause nicht nachstellen. Es ist meistens in unseren Zimmern viel zu trocken.
Sagt Stefan Brendel, der natürlich auch das Alleinstellungsmerkmal des Botanischen Gartens nicht aus dem Auge verlieren darf. Welche Früchte gibt's denn bei euch im Moment sonst noch? Habt ihr auch einen Bananenbaum oder so?
Ja, wir haben auch eine Bananenpflanze. Da sind wir gerade keine Früchte dran. Was gerade noch Früchte trägt, ist zum Beispiel der Pfeffer. Also habe ich hier sozusagen auch eine Pfefferpflanze mit dabei. Die sind noch diese Blüten und Fruchtstände sind jetzt noch sehr klein. Aber wenn der weiter reift, dann sieht man eben, dass bei uns auch der Pfeffer wächst. Also wer in Ulm dahin kommen will, wo der Pfeffer wächst, der sollte einfach zu uns in den Botanischen Garten kommen. Den habe ich gerade als Früchte dabei. Dann haben wir auch ganz viele Chili-Sorten, die bei uns gerade im Tiefland-Regenwaldhaus wachsen. Chili stammt ja ursprünglich auch aus Südamerika. Zentral- und Südamerika. Und da haben wir eben ganz viele Sorten gerade, die wir da kultivieren. Ich würde jetzt, bei der Vanille habe ich ja gerade ein bisschen was in den Mund genommen, einfach zum zu testen. In die Chili beiße ich jetzt aber nicht rein, sonst kann ich wahrscheinlich nicht weiter im Gespräch teilnehmen. Genau, dieses und vieles mehr im Winter, was ich weiß, häufig werden dann immer noch die Sternfrüchte reif. Also da haben wir den ganzen Sternfruchtbaum, der bei uns immer die Kakaobohnen habe ich zum Beispiel hier, ist ja auch eine andere Frucht. Da habe ich die Blüten dieses Jahr schon gesehen. Kakaobohnen sieht man meistens bei uns auch an der Kakaopflanze hängen. Also es gibt einiges zu erdenken in unseren Regenwaldhäusern, Blüten und Früchten und ganz viele spannende Pflanzen. Einfach in Form von einer Führung oder einfach bei einem Besuch vorbeischauen.
In deinem Eimer ist auch eine fleischfressende Pflanze, oder du hast sie schon rausgenommen. Die sieht ja aus, weiß ich nicht, also wie eine Vase oder da könnte man sich alles Mögliche drunter vorstellen.
Ja, was ist im Prinzip genau? Sozusagen, die sieht deswegen aus wie so eine Vase, weil die sieht aus wie so, also weil die wie so ein Gefäß im Prinzip aussieht. Und was ich aber mitgebracht habe, ist ein umgebildetes Blatt. Also ich habe hier ja so eine Kannenpflanze, heißen die auch. Die Gattung ist Nepenthes. Und diese Pflanzen leben als Aufsitzerpflanzen in den Regenwäldern, insbesondere in Südostasien, also zum Beispiel Borneo, Sumatra, aber auch auf Sulawesi zum Beispiel. Und was diese Pflanzen machen ist, weil die als Aufsitzerpflanzen eben sitzen, die haben wenig Nährstoffe und fangen sich deswegen noch weitere Nährstoffe eben in ihren Kannen. Und was passiert ist, die hier sieht ja auch so schön rot aus und hat hier meistens auch immer noch so einen hübsch gefärbten Rand. Wenn jetzt Insekten sich hier an den Rand setzen, dann rutschen die ab, weil die Oberfläche hier ziemlich glatt ist, und rutschen ins Innere von dieser Kanne. Und im Inneren dieser Kanne findet man immer so eine Flüssigkeit, die wird von der Pflanze selbst produziert. Da sind Enzyme drin, also Verbindungen, die eben dann diesen tierischen Körper auflösen können. Und so kommt diese Pflanze, obwohl die an einem sehr nährstoffarmen Standort eben irgendwo im Kronendach von irgendwelchen Bäumen sitzt, kommt die eben zusätzlich an Nährstoffe. Und deswegen ist die eine fleischfressende Pflanze. In dem Fall eben eine Kannenpflanze, weil die hier so eine Kanne ausbildet.
Also schon eine tolle Vorstellung. Normal frisst ja immer das Getier die Pflanze. In dem Fall ist die Pflanze derjenige oder desjenigen, das das Tier frisst. Das ist wie auf dem Schrottplatz, wo der Igel an dem Auto mit Blattfuß vorbeikommt und sagt, da hat endlich mal einer von uns gewonnen.
Genau. Ja, da sieht man, dass die Pflanzen hier in dem Fall zurückschlagen, ja.
Was machen wir denn mit einem Igel, wenn wir jetzt einen ganz kleinen Igel finden, so mit 500 Gramm oder weniger?
Also nicht im Botanischen Garten abgeben. Aber was man natürlich sozusagen machen kann, es gibt Hotlines, wo man sich erkundigen kann. Man kann die natürlich auch zu so Spezialisten geben, die eben sich um Igel kümmern. Aber was man kann die natürlich auch füttern. Ich weiß jetzt nur gar nicht so ganz genau, ob da Milch das ratsamste ist. Ich habe noch nie einen Igel großgezogen, muss ich sozusagen in der Hinsicht sagen. Die, ich glaube jetzt im Wind, man muss sich jetzt überlegen, der geht natürlich jetzt dann in Winterschlaf, und um sich da eben vorzubereiten, ist sicherlich gut, Essen zu geben. Ich habe, glaube ich, auch mal gehört, dass man Katzenfutter geben kann.
Glaube ich auch, und ich meine, dass auch Banane und Haferflocken nicht schlecht sind für den Igel.
Genau. Genau, also dann füttern oder sich bei Experten nochmal Rat holen. Und aber es ist ein Wildtier, deswegen am besten sozusagen dann, auch wenn es kräftig aussieht, einfach wieder in die Wildnis entlassen.
Und worauf ich jetzt noch raus will, wenn man im Garten nicht alles abräumt, sondern ein paar Sachen stehen lässt, auch Häufen liegen lässt, dann hat der Igel eine Möglichkeit, da einen Winterbau draus zu machen.
Also eine der wichtigsten Sachen in unserer Zeit ist eigentlich Wildnis zulassen. Und zwar Wildnis, das fängt natürlich schon in einer kleinen Gartenecke an. Und die dient nicht nur dem Igel, sondern die dient natürlich allen möglichen Insekten und Schnecken und allen möglichen Tieren als Unterschlupf. Und der Mut zur Wildnis, das ist, glaube ich, eine, selbst im Kleinen, aber auch im Großen, wenn eine ganze Stadt sozusagen das zulässt, dass ein Teil einfach ein bisschen wilder aussieht, der gibt einfach Lebensraum für viele Arten. Und für den Igel ist das natürlich perfekt, wenn der irgendwo im Garten einen Laubhaufen sieht oder wo ein bisschen so auch Äste liegen. Da kann er sich verstecken, da ist es dann auch nicht so kalt. Und da findet er vor allem jetzt im Herbst auch noch die ein oder andere Schnecke, die da eben sozusagen ist, mit dem er sich dann noch vorbereiten kann auf seinen Winterschlaf.
Für Insekten ist es ja auch nicht schlecht, wenn sie noch ein bisschen den einen oder anderen Halm finden in der Blumenwiese, dass man jetzt ein bisschen was aus dem Grunde stehen lässt, dann aber bitte bis Frühling, damit sie dann wirklich überwintern können, gell?
Boah, also viele von den Insekten haben natürlich sozusagen so, dass die gar nicht den ganzen Winter aktiv bleiben. Wir sind einfach viel zu klein, und man muss sich vorstellen, unser Winter wird zwar immer wärmer, was ja auch ein Problem darstellt, dass dann manche Insektenpopulationen gar nicht mehr so richtig eingedämmt werden. Oder man kennt es auch von Spinnentieren, Zecken zum Beispiel oder sowas. Aber was eben ganz wichtig ist, ist, dass man einfach auch manchmal Sachen auf der Wiese nicht abschneidet, weil gerade in so vertrockneten Stängeln von Pflanzen gibt's auch immer wieder so kleine wie so kleine Zwischenräume, wo sich Insekten aber auch verstecken können zum Beispiel. Oder wenn das Ganze umkippt, ist es natürlich auch so oberhalb von der Erde dann ein bisschen wie so ein Schutz. Also bietet eher sozusagen wie so Überwinterungsmöglichkeiten. Dass die jetzt da an den Pflanzen knabbern, glaube ich weniger. Weil natürlich auch bei uns im Winter eigentlich die ganze Tierwelt darauf eingestellt ist, dass eigentlich fast nichts mehr blüht. Ne?
Ganz wenig. Aber das Überwintern ist einfach damit verbunden, genau, mit dieser Wildnis, die man einfach stehen lassen kann. Und davon soll im Garten.
Mut zur Wildnis.
Hast du noch ein Highlight in deinem Eimer?
Ob ich ein Highlight in meinem Eimer habe? Ja. Aber da muss ich fast wieder zurück in die Gewächshäuser, aber das will ich nicht sozusagen nicht vorstellen. Und zwar habe ich hier noch eine super lange Pflanze mitgebracht. Das ist eine Papyrusstaude. Und da freue ich mich auch wieder richtig drauf, weil jetzt, wo die Gewächshäuser wieder offen sind, können wir auch einen Workshop wieder anbieten, den ich vor der Pandemie mal mit Kindern und Jugendlichen gemacht habe. Und zwar kann man aus diesen Papyrusstauden, das sind Sauergrasgewächse, die haben einen dreikantigen Stängel, und die sind natürlich bekannt als der Papyrus, aus dem Papier hergestellt wird. Daher kommt auch Papyrus Papier, sozusagen warum Papier Papier heißt. Und man nimmt einfach diese dreikantigen Stängel, das Grüne sozusagen von dem Stängel ab und hat im Innen drin so einen Mark. Und wenn man dieses Mark in Scheiben schneidet und dann verflochten übereinander legt, dann kann man eben da Papier herstellen. Und ich habe hier sogar einen Papyrus-Papier mitgebracht, was ich selber hergestellt habe. Da war ich damals sehr stolz. Ich habe das nämlich im Ägyptischen Museum in Berlin gesehen, dass sie das gemacht haben, und habe mir gedacht, na, so eine Staude haben wir ja bei uns im Botanischen Garten auch. Habe es dann einfach ein YouTube-Video mir angeschaut, wie das auch nochmal funktioniert. Habe es dann nachgemacht, und also den Workshop können wir natürlich auch wieder mit Kindern und Jugendlichen anbieten. Die Papyrus-Herstellung, die wollte ich unbedingt noch, bewerben, weil es hat unheimlich viel Spaß gemacht, und ich finde es einfach irre, wie wir was nachmachen können, was im Prinzip schon die alten Ägypter gemacht haben. Finde ich faszinierend.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, weil unsere Sendezeit läuft uns davon. Stefan, sag doch nochmal die 2, 3 wichtigsten Dinge, die man jetzt wissen muss für den Botanischen Garten in Richtung Herbst und Winter und Einmotten und useliges Wetter und so.
Genau, also wichtig ist, im Botanischen Garten ist nicht nur unser Freigelände geöffnet, sondern auch wieder die Gewächshäuser. Hier für die Gewächshäuser ganz wichtig mit 3G, am besten in Form von Führungen, aber auch am ersten Sonntag kann man sich das eben anschauen. Alle Infos für uns, weil man ja immer aktuell gucken muss, was gilt gerade in der Corona-Landesverordnung, auf unserer Homepage nachschauen. Da stellen wir das immer alles aktuell ein. Das ist sozusagen eben das Wichtigste. Und dann kann man sich zum einen eben die Gewächshäuser anschauen. Wir haben auch so eine neu modellierte Ecke, wo es um Evolution geht. Also haben wir ganz viele Farne und haben auch ganz viele Gymnospermen gepflanzt, also wo man Evolution verstehen kann in den Gewächshäusern. Und eben einfach auf unserer Homepage gucken, was gerade für Regelungen gelten. Und ansonsten, Freigelände ist sozusagen geöffnet, hat natürlich dann unsere Winteröffnungszeiten, ist also ein bisschen früher, schließen die Gatter. Genau, das ist das Wichtigste. Vielleicht noch unsere Homepage ist vielleicht noch sozusagen ganz wichtig. Sozusagen die www.uniulm.de/Garten oder einfach googeln Botanischer Garten Ulm, dann findet man uns und eben auch die Informationen zu den Führungen und zu unseren Öffnungen und welche Regelungen gerade bei uns gelten.
Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan Brendel. Es war wieder äußerst kurzweilig und es blüht immer noch, es ist noch bunt, aber der Herbst lädt natürlich auch ein, eben das Jahr so ganz langsam auslaufen zu lassen. Wir haben ja so im Hinterkopf, dass wir vielleicht im Januar dann mal so die Winterpflanzen uns anschauen, aber wie gesagt, jetzt im Herbst einfach mal die Dinge im Garten liegen lassen, sodass die Tiere die Pflanzen nutzen können zum Überwintern.
So ist es. Mut zur Wildnis.
Mut zur Wildnis. Damit sagt Friedrich Hock, danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund und lustig.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.